Immer gedacht, ich möchte heute ganz gern mal über das Abendmahl reden. Also Abendmahl als solches kommt ja in der Bibel nicht vor, das Wort, sondern es wird in der Bibel vom Tisch des Herrn gesprochen. Das kann man nachlesen im 1. Korinther 10, 21, vom Herrnmahl im 1. Korinther 11, 20 und von Brotbrechen, Apostelgeschichte 2, 42. Abendmahl an sich, der Name kommt ja daher, weil Jesus mit seinen Jüngern zu Abend es gehalten hat, aber wir machen es ja nicht am Abend, sondern am Vormittag. Wir wollen uns die Frage stellen, wo sind denn die Wurzeln des Herrnmahls zu finden? Und ich denke, fast jeder weiß das von uns. Die Wurzeln finden wir im Passafest. Jesus sendet ja zum Passafest, also sie wollen das letzte Passafest von ihm in Jerusalem feiern. Und er sendet seine Jünger nach Jerusalem und sagt, sie werden dort einen Mann begegnen, der trägt einen Wasserkrug und er wird ihn hinführen zu dem Saal, wo sie das Passamahl bereiten sollen. Das Passafest, das war ein Fest der Erinnerung. Es hat das Volk Israel Jahr für Jahr erinnern sollen, dass sie damals in Ägypten Sklaven und Gefangene gewesen sind und dass sie der Herr aus der Gefangenschaft herausgeführt hat. Wenn wir uns erinnern, damals in Israel, da wollte der Pharao das Volk nicht ziehen lassen. Und Gott hat daraufhin den Mose und den Aaron zum Pharao geschickt und eine Plage nach der anderen ankündigen lassen, wenn der Pharao das Volk aus der Gefangenschaft nicht ziehen lässt. Gut, er hat sie nie gehen lassen, er hat es manchmal versprochen. Und dann die 10. Plage, die letzte, das war die allerschlimmste. Das war nämlich der Tod der Erstgeburt. Und jeder, der was nicht im Glauben eine gewisse Zeremonie ausgeführt hat, bei dem ist der erstgeborene Sohn im Hause gestorben und sogar vom Vieh die Erstgeborenen hat Gott sterben lassen. Und Gott hat gesagt, wenn jemand im Glauben ein Lamm für eine Familie schlachtet und das Blut von dem Lamm mit so einem Büschel Ösop an die Türpfosten streicht, wenn er das im Glauben macht und an das stellvertretende Opfertier glaubt, dann wird der Würgeengel, der die Erstgeburt tötet, an dem Hause vorübergehen. Ein fehlerloses Lamm hat geschlachtet werden müssen. Und dann sind 7 Tage ungesäuertes Brot gegessen worden. Am ersten Tag haben die Israeliten beim Passafest das ganze Haus gereinigt. Sie haben geschaut, dass ja nirgends im ganzen Haus ein Brotkrümel von einem Brot aus Sauerteig liegt. Kein gesäuertes Brot hat da sein dürfen. Passa, das Wort heißt eigentlich vorübergehen. Das findet man ja im Deutschen auch das Wort passieren. Vorübergehen. Das Gericht ging an den Menschen vorüber, die im Glauben an das stellvertretende, fehlerlose Lamm das Blut an die Türpfosten gestrichen haben. Und wie gesagt, das Passafest, da lesen wir mal im 2. Mose 12, den Vers 14, ist ein Fest der Erinnerung. 2. Mose 12, Vers 14. Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein, und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn, als ewige Ordnung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Ein Gebot Gottes an das Volk Israel, dass sie das Passafest feiern sollen zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Jetzt gehen wir vor in das Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Vers 14, und da lesen wir von Jesus, wie er jetzt mit seinen Jüngern praktisch zu dem von Gott verordneten Passafest zusammenkommt. Sie sitzen alle am selben Tisch, oder besser gesagt, sie liegen. Damals hat man sie ja zu Tisch gelegt und nicht zu Tisch gesetzt. Vers 14, und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. So weiter mal. Bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Ja, was wird erfüllt sein? Das Passamal. Das Passafest. Es ist das Erfüllungspassafest, zu dem Jesus sie mit seinen Jüngern trifft. Es ist das Passafest, für das 1200 Jahre lang das von Gott angeordnete Passafest eine prophetische Vorschau gewesen ist. Das Passalamm ist ja ein Bild auf Jesus hin gewesen. Und jetzt, am letzten Tag von seinem irdischen Leben, natürlich, er ist dann wieder auferstanden und ist dann nur zeitlang den Jüngern erschienen, aber am letzten Tag sagt er zu seinen Jüngern, jetzt feiern wir das Erfüllungspassafest. Jetzt wird sie alles erfüllen, was ihr 1200 Jahre lang gefeiert habt. Das Fest der Erinnerung an das Passalamm. Jesus ist übrigens genau zu der Stunde, in der das Passalamm im Tempel geopfert worden ist, gestorben. Genau zu der Stunde. Jetzt mit seinen Jüngern wird das Passalamm gegessen, das was für die Familien geopfert worden ist. Später, wie Jesus gestorben ist am Kreuz, ist das Passalamm im Tempel geopfert worden. Es steht im Neuen Testament, fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passalamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mehr mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und der Wahrheit. Das steht im 1. Korinther 5, Verse 7 bis 8. Sauerteig ist in der Bibel ein Bild für die Sünde. Und es war ja auch der Zweck, warum die Israeliten zu dem Passafest ungesäuertes Brot haben essen sollen. Es hat symbolisieren sollen, sie sollen ein Leib sein, ohne Sünde, ein reiner Leib. Und der Auszug aus Ägypten ist ja für uns als Christen von symbolischer Bedeutung. Das Alte Testament, so wird es im Neuen Testament erklärt, jetzt sagt uns symbolisch Dinge, die das Neue Testament betreffen. Und der Auszug aus Ägypten symbolisiert für uns Christen den Auszug aus der Welt, den Auszug aus dem System der Sünde, die uns überall umgibt. Die Kirche oder die Gemeinde, wie sie die Bibel umschreibt, heißt wörtlich Ecclesia, es ist die Herausgerufene. Die Menschen, die Gott herausruft aus dem sündigen Weltlauf, in dem wir leben, in dem wir alle gefangen waren, sagt der Paulus auch. Er war gefangen in dem sündigen Weltlauf. Und deshalb, wenn wir das jetzt in Bezug auf das Abendmahl oder Herrnmahl oder wie immer wir es nennen, nehmen, dann bedeutet es, die Sünde muss zuerst weggegeben werden, dass wir an den Tisch des Herrn kommen können. Und Sünde können wir selber gar nicht weggeben. Die Bibel sagt, jeder Mensch ist ein Sünder. Jeder Mensch ist von Natur aus verloren. Und deshalb stellt sich natürlich die Frage, wie werden wir denn die Sünde los? Durchs Gebote halten? Na, das Neue Testament sagt, die Sünde werden wir los, Allah durch die Gnade Gottes, indem ein Stellvertreter gekommen ist und für unsere Sünden gestorben ist. Und die Bibel sagt, wenn wir an den glauben, wenn wir an Jesus Christus glauben, dass er alle unsere Sünden bezahlt hat, dann vergibt uns Gott. Und wenn er mir alle meine Sünden vergibt, wie viele Sünden bin ich dann nur schuldig? Keine einzige mehr. Und das ist wichtig. Das heißt, das ist die Voraussetzung eigentlich, dass ich am Herrnmahl teilnehme. Dass mir alle Sünden vergeben sind, dass ich mir bewusst bin, ich bin gerettet. Jesus hat für mich bezahlt. Im Glauben hat damals ein sündloses Lamm für eine Familie sterben müssen. Und da steckt so vieles drinnen in dem einen kurzen Satz, was ich jetzt gesagt habe. Erstens mal im Glauben. Die Menschen damals haben im Glauben handeln müssen. Gott hat es gesagt. Und wenn sie wirklich geglaubt haben, dann haben sie das auch gemacht, was Gott ihnen gesagt hat. Das zweite, ein sündloses Lamm. Es hat nicht irgendjemand für die Sünden der Menschen sterben können, sondern Jesus, der einzig sündlose Mensch, hat für uns sterben müssen. Und dann ein sündloses Lamm für eine Familie. Damals ist das Lamm für ein oder zwei Familien geopfert worden, je nachdem wie groß die Familie war. Und heute ist es wiederum eine Familie, die zusammenkommen sollte zum Brotbrechen. Die Glaubensfamilie, die am Lamm Gottes teilhaftig sein sollte. Lesen wir dazu Johannesevangelium 1, 29. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen, der Johannes der Täufer, und er spricht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Siehe das Lamm Gottes. Wir merken, ganz eine zentrale Botschaft der Bibel ist im Abendmahl beinhaltet. Das Herrnmahl ist für die Glaubensfamilie, das haben wir schon festgestellt. Der Würgeengel geht an der Glaubensfamilie vorüber, wenn er das Blut und den Türpfosten sieht. Das war damals beim Passafest. Und die Familie druckt aus, dass man gemeinsam am Opfer Jesu Anteil hat. Man ist das Opfer gemeinsam, man hat gemeinsam Anteil an dem, was da passiert ist. Es ist ein Fest der Gemeinschaft, der Gemeinsamkeit. Gott möchte, dass wir keine Einzelkämpfer sind. Gott möchte, dass wir als Gemeinde zusammenkommen. Gott möchte, dass wir einander brauchen, dass wir voneinander abhängig sind, dass nicht einer sagen kann, ich kann das jetzt für mich machen und ich brauche gar niemand dazu. Und, was auch noch wichtig ist, Gott möchte unsere reine Gemeinschaft. Es hat ja ein Leib sein sollen, ohne Sauerteig in dem Brot. Und da merkt man, Gott möchte, dass wir eine reine Gemeinschaft sein, dass wir uns von Sünde fernhalten, dass wir Sünde weggeben aus unserem Leben, dass wir wirklich in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus leben. Und gleichzeitig sagt es auch, dass wir alle in demselben Boot sitzen. Wir alle haben Anteil an demselben Opfer, sagt, jeder von uns bedarf des Opfers. Keiner von uns ist wirklich gut. Wir brauchen jemanden, der für uns gestorben ist, der sein Leben für uns gegeben hat. Aber dass wir einander brauchen, können wir auch durch andere Dinge in der Bibel erkennen. Zum Beispiel, dass es heißt, dass wir die Gaben, die wir von Gott kriegen, zum gemeinsamen Nutzen bekommen. Ist ganz interessant. Das heißt, Gott gibt uns niemals Gaben dafür, dass ich sie für mich benutzen kann, wann ich will. Und deshalb ist es zum Beispiel ganz lächerlich, wenn es heißt, kommt's alle nächstes Monat am 17. zu einem Heilungsgottesdienst und dann werden dort Menschen geheilt. Sondern Gott gibt die Gaben erstens mal dann, wenn er will, und zweitens mal zum gemeinsamen Nutzen. Für die Gemeinde, für uns, dass wir auferbaut werden, dass wir Menschen werden, über die Gott sie freien kann. Oder wir erkennen auch daran, dass wir uns gegenseitig brauchen, wenn Jesus sagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, wie kann ich denn Liebe untereinander haben, wenn ihr allein dahin wurstelt? Das geht gar nicht. Damit wir wirklich Menschen fürs Evangelium erreichen können, braucht es ein Miteinander, braucht es unsere Zusammenarbeit, braucht es, dass jeder seine Gaben einbringen kann. Lies mal einen weiteren Vers, 1. Korinther 10, Vers 16 und Vers 17. Der Kelch der Segnungen, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot und ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an den einen Brot. Also die Gemeinde wird als Leib bezeichnet. Aber auch oben heißt es, der Kelch der Segnungen ist der Kelch der Gemeinschaft des Blutes des Christus. Und das heißt, wenn wir zum Tisch des Herrn gehen, dann bezeugen wir, dass wir gemeinsam teilhaben an dem Blut, was damals vergossen worden ist. Und es heißt nichts anderes, die Kraft des Blutes ist die, dass Jesus meine Sünde bezeugt hat. Sie ist vergeben, die Schuld ist bezeugt. Und die Gemeinschaft am Brot, heißt es, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Das heißt nichts anderes, dass Jesu Leib am Kreuz gestorben ist für meinen sündigen Leib, sage ich mal, für mein sündiges Leben. Der einzig Unschuldige ist für uns gestorben, leiblich. Ein Mensch muss für Menschen sterben, sonst geht es natürlich nicht. Brot und Wein sind neben dem Lamm die wichtigsten Bestandteile beim Passafest. Also wenn die Juden das Passafest gehalten haben, dann ist immer Brot und Wein am Tisch gestanden. Sie haben da ganz bestimmte Bräuche gehabt, die sie immer eingehalten haben. Und es war ungesäuertes Brot, was dort am Tisch gelegen ist. Ich sage das jetzt nicht, weil ich glaube, dass wir beim Passamahl oder bei unserem Herrnmahl, dass wir ungesäuertes Brot hernehmen sollten. Das glaube ich nicht. Aber es hat einen Sinn gehabt, dass es ungesäuertes Brot war, weil es eben Jesu Opfer ausgedrückt hat. Und Jesu war der einzig wirklich ungesäuerte, sage ich jetzt mal, der wirklich einzig Sündlose. Und es ist interessanterweise, das weiß ich von einem gläubigen Juden, der was an Christus gläubig geworden ist, beim Passamahl wird während der Zeremonie Brot genommen, also im jüdischen Brauchtum Brot genommen, wird gebrochen und jeder isst ein Stückerl von dem Brot. Das ist ganz interessant, das heißt, es ist ganz ähnlich eigentlich, wie es der Herr Jesus dann eingesetzt hat. Und dann ist beim Passamahl nicht nur das Brot auf dem Tisch gewesen, sondern es sind auch 4 Becher mit Wein auf dem Tisch gestanden. Und jeder Becher von dem Wein hat eine andere Bedeutung gehabt. Und interessanterweise findet man das in unserem Text auch drinnen, dass mehrere Becher Wein da gestanden sind. Der erste Becher, sagt der Jude, ist der Becher der Danksagung. Der zweite Becher ist der Becher der Plagen, die was an Ägypten erinnern sollen. Der dritte Becher war der Becher der Erlösung, der die leibliche Erlösung Israels aus Ägypten durch das Blut des Passalammes symbolisieren hat sollen. Und der vierte Becher war der Becher der Lobpreisung, wo man dann die Psalmen gesungen hat nach dem Passamahl. Also da haben sie dann einmal genau die gleichen Psalmen gesungen am Schluss. Also so jedes Passafest hat so einen, sage ich mal, einen rituellen Ablauf gehabt, wie man es jedes Jahr gefeiert hat. Und wenn man so die Juden kennt, dann merkt man, sie haben ja ganz besonders viel Wert drauf gelegt, dass alles immer gleich gemacht wird, dass es ja nicht verändert wird. Lesen wir dazu im Lukas-Evangelium weiter, was wir zuerst gelesen haben. Und da lesen wir von 2 Bechern. Lukas 22, Vers 17 bis 20. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte und brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wir sehen, er nimmt einen Kelch des Dankes und einen Kelch, wo er dann hochhebt, und da hat der Jude dann gesagt, wahrscheinlich war es der dritte Kelch, den er genommen hat, nämlich der Kelch der Erlösung, der seit wahrscheinlich 1200 Jahren auf dem Tisch schon dort gestanden ist, wie sie das heute gefeiert haben. Unsere Frage ist, was symbolisiert denn Brot und Wein? Brot ist zum ersten Leben. Wer kein Brot isst, der muss sterben. Vielleicht sagt man in anderen Ländern Reis oder so, wenn Reis das Hauptnahrungsmittel ist. Aber bei uns ist Brot das Leben. Jesus sagt: Ich bin das Leben. Und er sagt, wer nicht aus den Worten lebt oder von dem Brot lebt, was Gott ihm gibt, der wird verhungern. Das heißt, wir sollen Anteil haben am Brot des Lebens, an dem Wort Gottes. Brot ist Kraft. Wenn wir nichts essen und wir müssen arbeiten, dann merkt man, die Kraft, die lässt ganz schnell nach. Da geht gar nichts mehr, wenn man schwer arbeiten muss. Das Brot, wenn wir es essen, wird so ein Teil von uns. Und das Essen an sich ist ein Akt von inniger Gemeinschaft. Es ist ganz interessant in der Bibel, wo überall Essen stattfinden. Gemeinsam essen heißt gemeinsam an einer Sache teilhaben. Und so ist zum Beispiel in der Bibel, im Alten Testament, bei Vertragsschlüssen sind gemeinsame Essen abgehalten worden. Zum Beispiel das Bundesessen am Berg Sinai, beim Bundesschluss des Volkes Gottes. Können wir nachlesen im 2. Mose, Kapitel 24, Verse 9 bis 11. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf, und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie Arbeit in Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Gegen die Edlen der Söhne Israels aber streckte er seine Hand nicht aus, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken. Also gemeinsames Essen beim Bundesschluss mit dem Volk Israel. Der Wein ist ja Symbol für die Fülle und für den Reichtum. Und, denke ja, Symbol für den Heiligen Geist. Wenn wir an Jesu Opfer Anteil haben, haben wir ewiges Leben, die Kraft des Heiligen Geistes und Anteil an der Fülle Gottes. Mit Jesus haben wir Anteil an der ganzen Fülle Gottes. Kolosser 2, Verse 9 und 10, du hast's. Denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Interessanterweise habe ich mir gedacht, sind es doch genau die zwei Dinge, die Jesus vermehrt. Er vermehrt das Brot und teilt es aus an die vielen und es bleibt so viel über, dass es an der Fülle nicht ausreicht. Und Jesus macht aus dem Wasser Wein und es ist so viel, dass es eine ganz große Fülle ist. Und ich glaube, dass die zwei Wunder Bedeutung haben, dass uns Jesus sagen möchte, wenn wir an ihm Anteil haben, dann haben wir an so einer unvorstellbaren Fülle Anteil, wie wir es gar nicht fassen können. Da bleibt ganz, ganz viel übrig. Es ist viel mehr, als wir überhaupt verstehen können, was wir durch Jesus empfangen. Im Alten Testament hat das Passa beschut und gegürtet gehalten werden sollen. Und das Herrnmahl im Neuen Testament kommt ja genau von daher und es soll den Ausdruck haben, wir als Christen, die wir da am Tisch des Herrn zusammenkommen, wir sollen in einer beständigen Bereitschaft leben. In der Bereitschaft, dass der Herr wiederkommen wird und uns holen wird zu sich. Dass wir vom Herrn gerufen werden, um im Himmel in der Ewigkeit Festmahl mit ihm zu halten. Das Passamahl und jetzt ist es das Herrnmahl und in der Ewigkeit werden wir wieder am Tisch des Herrn sitzen. Es hat zukünftigen Ausblick auch. Es war prophetisch im Hinblick auf Jesus und es ist jetzt auch wieder im Blick auf Jesus prophetisch. Jesus sagt, eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter sollen brennend sein und seid menschengleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und klopft, sie ihm sogleich auftun. Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tische führen und hinzutreten und sie bedienen. Jesus ladet Menschen ein zu seinem Tisch im Reiche Gottes. Und da ruft ja mal einer, wie er über das nachdenkt, glückselig, die wo sitzen werden in deinem Reich, wenn sie mit dir essen werden. Wie sind wir bereit, dass wir Gott begegnen? Wie möchte Gott uns finden, wenn er wiederkommt? Ganz einfach, das wissen wir alle. Er möchte uns im Glauben finden. Er möchte uns in der Gnade finden, dass wir auf nichts anderes vertrauen in unserem Leben, als dass Jesus für meine Sünden bezahlt hat. Und deshalb bin ich gerecht vor Gott. Er möchte uns finden im Glauben an das Blut Jesu, das es für uns gesühnt hat. Und er möchte uns auch finden in Reinheit, dass wir nicht in Sünde leben, dass wir Gott Ehre machen, dass er verherrlicht wird durch unser Leben. Und somit ist das Passafest oder sagen wir mal das Herrnmahl im Neuen Testament, es ist ein Fest der Selbstprüfung. Bin ich wirklich bereit, wenn der Herr wiederkommt? 1. Korinther 11, Verse 27 bis 30. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein guter Teil sind entschlafen oder gestorben, kennt man da sagen. Das heißt, Menschen haben unwürdig am Mahl des Herrn teilgenommen und sie sind krank geworden oder sogar gestorben. Und da merkt man, das ist etwas Unbedeutendes, dass man am Tisch des Herrn sitzt. Und man soll nur würdig dort sitzen. Und wir haben schon bemerkt, würdig sind wir nur, wenn wir gerecht sind, wenn unsere Sünden vergeben sind, wenn wir wirklich zu Jesus kehren. Und dazu haben wir natürlich auch Zeit zur Selbstprüfung, wenn wir am Tisch des Herrn zusammensitzen. Kann sich jeder für sich prüfen, ist mein Leben mit Gott und mit meinen Mitmenschen im Reinen. Und da können wir uns Fragen stellen. Erstens, stehst du in der Gnade? Warst du es ganz sicher, dass Jesus für alle deine Sünden bezahlt hat? Warst du ganz sicher, dass du gerecht bist und würdig am Tisch des Herrn zu sitzen? Und dann erinnert es uns eben, dass wir am Tisch des Herrn in der Ewigkeit sitzen werden. Matthäus 26, Vers 29. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Deshalb sagt der Jesus, das tut zu meinem Gedächtnis. Die Elisabeth hat zuerst betet, dass wir so vergesslich sind. Und das stimmt. Wir alle sind ganz schnell vergesslich und vergessen auch vieles, was wir schon gewusst haben oder erlebt haben mit dem Herrn. Und deshalb möchte Jesus, dass wir regelmäßig zum Mahl des Herrn zusammenkommen, um uns an die wichtigsten Glaubensinhalte unseres Lebens zu erinnern. Was meint jetzt Jesus damit, wenn er sagt, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird? Der katholische Priester, der sagt ja dann, wenn er die Hostie weitergibt, der Leib Christi, und ich habe dann Amen gesagt. Das heißt, jawohl, das ist der Leib Christi, den ich jetzt leiblich zu mir nimm. Und sie berufen sie darauf, auf Johannes 6, Verse 48 bis 51. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Und Vers 54. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also wenn man das wörtlich jetzt nehmen würde, dann könnte man das ja so verstehen, dass es wirklich so ist, dass sie das in uns verwandelt. Aber es gibt manche Dinge, die dem ganz klar widersprechen. Ich möchte einige nennen. Erstens, Jesus ist ja selber anwesend gewesen in dem Moment, wo er das Brot gebrochen hat. Das heißt, er bricht das Brot und er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und daran kann ich schon erkennen, Jesus meint ja überhaupt nicht das Brot, was er da bricht, sondern er spricht von sich selber. Er ist ja in dem Raum dort. Jesus sagt ja auch zum Beispiel, ich bin die Tür und keiner kommt zum Vater denn durch mich. Und keiner wird annehmen, dass jetzt Jesus wirklich eine Tür aus Holz ist und dass er nicht in den Himmel kommen kann, sondern Jesus sagt ja dann im Text gleichzeitig, nur so werden wir in den Himmel kommen, wenn wir durch ihn durchgehen sozusagen. In Vers 51 lesen wir, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Das Brot ist ein Symbol für das Fleisch. Und er sagt zu den Juden, sie sollen sein Fleisch essen und sein Blut trinken. Und dem Juden war das natürlich ungeheuerlich und grausam. Menschenfleisch essen, das war natürlich verboten in Gottes Wort. Und Blut trinken ist auch verboten gewesen. Das heißt, das sind ja Dinge, die kann ich niemals wörtlich nehmen. Wenn ich das wörtlich nehmen würde, würde ich mich ja versündigen gegen Gottes Wort. Allein daran kann man schon erkennen, dass er es symbolisch meint. Jesus sagt da, dass die Väter in der Wüste das Manna gegessen haben und sie sind gestorben. Wer aber von seinem Brot isst, der wird leben. Wiederum merkt man die Symbolik. Wenn die Väter gestorben sind, weil sie das irdische Brot gegessen haben, Jesus redet von dem ewigen Leben, was in ihm drinnen ist. Wir haben ja festgestellt, Brot ist ein Symbol für das Leben. Und wer an Jesus Anteil hat, der hat am ewigen Leben Anteil. Es heißt Anteil nehmen an Jesu Opfer, Tod. Das haben wir schon festgestellt. Und in Hebräer 9,28 heißt es ja, dass er mit einem Opfer an für alle Mal bezahlt hat für unsere Sünden. Daran erkennen wir auch schon wieder. Der Gedanke an sich ist ja völlig unbiblisch, dass man Jesus immer wieder opfern sollte. Das Herrnmal ist keine Sündenvergebung. Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Sondern es soll uns nur erinnern dran. Leider hat das auch der Luther falsch verstanden. Der Luther hat mir geschrieben, und das sogar am Ende von seinem Leben, also dass man sich mit dem Wein die Sünden hinweg säufet. Das hat mich so erschrocken, wie ich das gelesen habe. Ich habe mir gedacht, wenn er das wirklich ernst meint, ja, wo ist denn dann die Gnade? Dann bin ich in der Werksgerechtigkeit drinnen. Was heißt jetzt sein Fleisch essen und sein Blut trinken? Jesus erklärt es selber, Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Darum geht's doch in der ganzen Schrift, im ganzen Neuen Testament. Zu Jesus kommen und an ihm glauben, seine Worte annehmen, ihm innigstens aufnehmen. Das heißt, das Brot des Lebens zu sich nehmen. Und im selben Text erklärt er doch den Juden in Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Was würde es euch denn nutzen, wenn ihr das Fleisch essen würdet? Gar nichts nützt es euch. Der Geist macht lebendig. Ihr müsst den Geist des lebendigen Gottes in euch tragen. Und dann habt ihr Anteil am ewigen Leben. Dann habt ihr Anteil an meinem Opfer. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird, sagt Jesus. Es ist ein Bundeszeichen vom neuen Bund. Wir sollen zusammenkommen. Es ist das Zeichen, dass es Gott gibt, dass wir als Gemeinde zusammenkommen, dass wir zusammenhalten, dass wir an den einen selben Gott glauben, dass wir an die Wahrheit glauben. Ich denke, das Abendmahl ist ein Mahl für die, die wirklich gläubig sind. Und es ist ja interessant, dass Jesus auch nicht alle zusammenruft, sondern er ruft seine Jünger zusammen und mit ihnen heute der Abendmahl. Klar, der Judas ist auch dabei gesessen. Und trotzdem ruft er die zusammen, die von sich sorgen und die denken, dass sie wirklich gläubig sind. Im Kreise der Familie bricht Jesus das Brot. Im Kreise seiner Jünger, wo er sagt, das ist mir Mutter und Geschwister. Das Herrnmahl ist die Verkündigung des Kreuzestodes Jesu, bis er wiederkommt. Die Frage, die sie uns stellt, ich mache jetzt ein bisschen schneller, muss leider manches auslassen. Wie oft sollen wir denn das Brot brechen? Und die Bibel, sie sagt uns keine Zahl. Sie sagt uns nicht, mache es so oft oder so oft. Wir lesen nur zwei Sachen eigentlich. In der Apostelgeschichte 20, Vers 7, da heißt es, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen und so weiter. Und da merkt man, die Christen haben sie versammelt am Sonntag und sie haben gemeinsam Brot gebrochen. Und ich glaube, ich denke, es war damals Brauch, dass sie sich am Sonntag getroffen haben, um Brot zu brechen. Und in der Apostelgeschichte 2, Vers 46, da heißt es, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Täglich haben sie Brot gebrochen. Also die Bibel gibt uns keine klare Antwort darauf, wie oft wir das Brot brechen sollen. Aber sie verharrten im Brechen des Brotes. Das heißt, sie haben es immer wieder gemacht. Jetzt möchte ich euch mal fragen. Wer von euch kann sich erinnern, so spontan, was er am Freitag zum Mittag gegessen hat? Zack's auf, wer kann sich erinnern, was er am Freitag zum Mittag gegessen hat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sagen wir 15. Gut. Wie viel sind wir? 80? Also wir merken, das ist noch gar nicht so lang aus und wir sind doch sehr vergesslich. Also ihr müsst jetzt einmal nachdenken, was ich am Freitag gegessen habe. Wir sind sehr vergesslich und das Herrnmahl ist ein Fest der Erinnerung. Es soll uns an die wichtigsten Glaubensinhalte erinnern. Und weil wir sehr vergesslich sind, möchte Jesus, deshalb sagt er den Befehl, er gibt immer nur Befehle, weil er uns lieb hat, weil er uns Gutes tun. Und weil wir so vergesslich sind, sagt Jesus, wir sollen es regelmäßig machen. Und regelmäßig heißt sicher nicht dreimal oder viermal im Jahr. das kann nicht sein, das ist unmöglich, das meint er nicht damit, das war nicht regelmäßig. Sondern er meint, wir sollen es wirklich für uns als was Wichtiges erachten, zusammenzukommen, die Gemeinschaft zu pflegen und das Mahl des Herrn zu halten. Das ist ganz was Wesentliches für unseren Glauben. Das sollen wir ernst nehmen. Das Herrnmahl ist ein Ausdruck der Freude. Das Herrnmahl ist eine Einladung. Stellt euch mal vor, der Mensch, der was vielleicht so von der Weltgeschichte oder sonst was her in eure Augen die wichtigste Bedeutung hat. Und der ladet euch jetzt ein und sagt, ihr dürft zu mir kommen, in meine Familie, in mein Haus und dürft mit mir gemeinsam am Tisch sitzen und mit mir essen. Ist doch ganz gewaltig, oder? Und für mich ist Jesus der, der in der Weltgeschichte die größte Bedeutung hat. Kein anderer. Was habe ich davor, wenn ich mit Cäsar oder sonst irgendjemandem am Tisch sitze? Nutzt mir nichts. Aber mit Herrn Jesus am Tisch sitzen, das ist gewaltig. Und mit dem möchte ich aufhören. Das Herrnmahl ist Ausdruck der Freude. Der Freude und des Lobes an Gott. Wir dürfen Gott loben, wir dürfen ihn anbeten. Und wir dürfen uns freuen, dass wir für immer am Tisch des Königs sitzen dürfen. So wie der Mephibosheth am Tisch vom König David hat sitzen dürfen. 1. Korinther 11, Vers 26, und mit dem möchte ich aufhören. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und es ist gewaltig. Der Herr kommt wieder. Er ist gestorben, aber er ist auferstanden und er lebt. Und er wird wiederkommen und uns zu sich holen. Und wir dürfen an seinem Tisch sitzen. Und hoffentlich setzen wir uns heute auch schon gern an seinen Tisch. Das hoffe ich für jeden von uns. Soweit, ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir so danken, dass du uns einladest, an deinen Tisch, in deine Familie, in dein Haus zu kommen. Danke, Herr Jesus Christus, dass ich da dabei sitzen darf, wo ich menschlich gesehen unwürdig bin, aber würdig gemacht durch dein Blut, durch deinen Tod, den du stellvertretend für mich bezahlt hast. Danke, Herr Jesus Christus, dass du Menschen für würdig erachtest, zu dir zu kommen. Ich möchte jetzt bitten, Herr, dass jeder von uns das draus lernt, was du uns lernen möchtest, dass wir nicht ausgehen und vergessliche Hörer deines Wortes sind, sondern dass es uns verändert. Hilf uns, dass wir dein Wort ernst nehmen, dass wir das auch tun, was du uns sagst, wo du so oft sagst, glückselig sind die, die das tun, was du uns sagst. Und so schenk uns gehorsame Herzen und danke, Herr, dass wir uns vor allen Dingen auch freuen dürfen an dir. Schenk, dass deine Freude allen sichtbar sein darf, dass wir die ehren mit unserem Leben, dass du groß wirst. Amen.